Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Card erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sichere dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
This time of year, a good hoodie is absolutely essential. And the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime. With timeless style, heavyweight fleece, and durable details, you can depend on it for years to come. Snag the hoodie that will bring you comfort for life. The American Giant Classic Full Zip. And save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code CLASSIC24.
Lust auf etwas Besonderes diesen Winter? Wie wär's mit unserem cremigen Eierlikör, verfeinert mit Orange und Nougat? Hergestellt aus regionalem Korn von Ähre, Bio-Eiern und einem Hauch Bourbon-Vanille. Perfekt als Geschenk oder einfach zum Genießen. Hol dir jetzt deine Flasche in der limitierten Sonderedition. Erhältlich in der Geschäftsstelle des Hamburger Abendblatts und online unter shop.abendblatt.de. Das Hamburger Abendblatt und Ährekorn wünschen dir eine gemütliche und genussvolle Winterzeit.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Heider. Wer Bücher liebt und besondere Orte sucht, der wird in Hamburg sehr schnell bei Felix Jud landen. Die Buchhandlung, die an dem Tag, an dem wir diesen Podcast aufzeichnen, vor genau 101 Jahr gegründet wurde. Das finde ich schon mal schön, dass wir diesen Tag durch Zufall erwischt haben. Es ist der 20. November. Also diese Buchhandlung ist das, was die Hamburger eine Hamburgensie nennen. Muss man erklären, was ist eine Hamburgensie? Das sind so Dinge, die aus der Stadt nicht wegzudenken sind. Und umgekehrt ist eine Hamburgensie etwas, ohne dass Hamburg nicht Hamburg wäre. Gibt auch noch den Michel zum Beispiel oder Hagenbecks Tierpark, hoffentlich auch das Hamburger Abendblatt. Also das sind die Hamburgensien. Und wir fragen uns jetzt heute, was hat dieser Ort? Was hat also Felix Jud, was andere nicht haben? Ich habe gelernt, zum Beispiel keine Ratgeberbücher. Eine Buchhandlung ohne Ratgeberbücher kann man sich fast nicht vorstellen in diesen Zeiten. Aber wir sprechen gleich darüber, warum es so ist. Und wir sprechen auch darüber, wie es ist, wenn man sich leisten kann oder konnte, ein Schild mit der Aufschrift, hoffentlich stimmt, was ich da gefunden habe, ein Schrift mit der Aufschrift, keine Billigbücher, nur Elitäres im Schaufenster zu haben. Und dann wollen wir natürlich heute einmal aufklären, wer dieser sehr junge Mann ist, der sich auf die Spuren von Felix Jud gemacht hat. Ein Mann, der schon in dem Fragebogen, den ich allen Menschen zuschicke, so viel Interessantes und so viel Lustiges geschrieben hat, dass ich mich unglaublich freue auf das heutige Gespräch. Also, klar, wer ist da? Robert Eberhardt, der seit 2 Jahren alleiniger Inhaber der Buchhandlung Felix Jud. Lieber Herr Eberhardt, großartig, dass es ausgerechnet am 20. November geklappt hat, sozusagen dem Geburtstag. Wie wird der Geburtstag bei Felix Jud denn gefeiert?
Ja, der wird mal kurz bedacht im normalen Alltag. Letztes Jahr wurde er ganz groß gefeiert mit einer Sonderausstellung zu 100 Jahren mit 100 Künstlern und sogar einem Senatsempfang, gesponsert von der Kulturbehörde, weil, wie Sie sagten, Felix Jud gehört zu Hamburg und das wurde wirklich staatstragend sozusagen begangen. Habe ich noch nie gesehen, dass eine Buchhandlung im Rathaus gefeiert wird. Nein. Das passiert natürlich nicht jedes Jahr. Dieses Jahr ist es unser Podcast, der vielleicht ein kleines Geburtstagsgeschenk ist, aber wir haben immer so viel zu tun. Ehrlich gesagt, an ein Jubiläum denkt man sonst im normalen Alltag gar nicht. So.
Und erstmal auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Wir müssen einmal erklären, Felix Jud, da werden viele sagen, das habe ich schon mal gehört, ein bisschen zu der Geschichte einordnen, das können Sie besser als ich. 1923 gegründet von einem jungen Mann, der war, Sie sind jetzt wie alt?
Ich bin jetzt 37, Felix Jud war 24.
Also sehr jung gegründet und da muss man
auch gleich immer, man denkt, Felix Jud, und dann denkt man gleich, das sei ein Mann jüdischen Glaubens gewesen. Das war er gar nicht. Er war ein Kaufmann.
Genau, es war ein Protestant aus Niederschlesien, der dann in Thüringen aufgewachsen ist, in Jena in der Frommannschen Buchhandlung war und sozusagen dort immer sehr unpünktlich war, nicht zuverlässig war, obwohl er schon die Führung dieser alteingesessenen Buchhandlung hatte in Jena, weil alle Männer im Ersten Weltkrieg waren oder geblieben waren, hat es dann doch verbockt und kam deshalb nach Hamburg und hat hier dann die eigene Buchhandlung gegründet. Aber wirklich sehr jung, wirklich ein Start-Upper Anfang 20.
Mit welchem Ziel?
Es gibt eine ganz tolle Eröffnungsanzeige, wo er sagt, das möchte er zur Bildung des Landes für Deutschland machen. In der Hoffnung auf das gebildete Publikum der Hansestadt Hamburg hat er sich entschlossen, mit seiner damaligen Miteigentümerin Erna Kracht, die aber verliebt eigentlich nur in ihn war, diese Buchhandlung zu gründen. Also es war eine ganz übermütige, muss man sagen, Handlung, einfach hier als junger, fremder Mann diese Buchhandlung zu eröffnen in einer Innenstadt, in der es damals, ja, ich weiß es nicht genau, aber bestimmt 30, 40, 50 Buchhandlung gab, das sah ja noch ganz anders aus als heute und er hatte Erfolg. Alle anderen haben geschlossen, nur noch Felix Jud gibt es nach über 100 Jahren und das ist vielleicht so ein kleines Mysterium.
Und das Mysterium müssen wir mal klären. Was hat denn Felix Jud anders oder besser gemacht oder diese Buchhandlung, die ja am Ende, jetzt kann man das sagen, in drei Händen war, in der von Felix Jud, dann die Nachfolgerin
Marina Kraut
und sie, wir kommen gleich dazu, wie Sie Marina Kraut kennengelernt haben, auch das. Was ist denn diese Konzentration auf das, auf sozusagen auf so eine klassische Bildungsbürgertum, klassische Bücher, große Literatur? Ist das Geheimrezept? Dass man also letztendlich so ein bisschen auch, ja, man ist schon mit der Zeit gegangen, aber eben nur einen gewissen Schritt.
Ja, das würde ich so sagen. Also es gab vier Inhaber, Herrn Weber noch, der in den 60er Jahren kam und dann starb vor einigen Jahren. Und ich glaube wirklich, das Überlebenskonzept war, klein zu bleiben. Wir haben zwar auch immer mal Filialen gehabt und auch zur Zeit, aber letztendlich war immer dieses Epizentrum am Neuen Wall. Man hatte nie zu große Pläne und hat es so geschafft, mit leichten Anordnungen, veränderten Anordnungen, erweitertem Sortiment, neuen Projekten immer wieder Umsatz zu generieren, immer wieder zu wachsen und ist eben nicht den Weg gegangen wie andere mit einem Filialnetz und dann in die Digitalisierung zu kommen oder diese nicht zu schaffen. Also ich glaube eher, so dieses Kleinbleiben war das Erfolgsrezept und das wirklich verankert sein in die Hamburger Stadtgesellschaft. Also überall mitzumischen. Felix Jud war eine sehr umtriebige Figur, ein sehr geselliger Mann. Und das hat er geschafft, Großkunden heranzuziehen, sehr treue Kunden, die wirklich Vermögen in der Stadt auf seiner Seite zu haben. Und das ist so ein bisschen bis heute geblieben. Ich will es jetzt nicht eine oberschichtliche Buchhandlung nennen, weil jeder ist willkommen. Und wir verkaufen von der Postkarte für 1,40 bis zum Neude Aquarell für eine 250.000 alles. Aber so diese Verbindung, ein bisschen zu der Kaufmannschaft, zu den Anwälten, zu den alten Familien. Ich glaube, das hat die Buchhandlung auch immer getragen.
Also wer in Hamburg ist, dann kauft man bei Felix Jud. Da sind ganz große Namen dabei. Derjenige, der Buchhandlung gut getan hat, war zum Beispiel immer ein Kunde, wenn er kam, Karl Lagerfeld.
Genau, Karl Lagerfeld kam Ende der 80er das erste Mal. Und Herr Weber, mein Vorvorgänger, war ein großer Connoisseur und Literaturkenner. Er hatte ihm blind vertraut und er konnte sozusagen immer Pakete nach Paris schicken, ohne überhaupt anzukündigen, was das ist. Die hatten einen intensiven Austausch über Bücher per Fax. Wir haben die Faxe auch alle noch. Und das war wirklich eine ganz enge Kundenbeziehung. Auch nach dem Tod von Herrn Weber hat das Frau Kraut weitergeführt und andere Mitarbeiter, die heute auch noch mitarbeiten. Leider habe ich es nicht mehr erlebt. Und Karl Lagerfeld ist ein halbes Jahr vor meinem Kommen gestorben. Aber es ist bis heute unser Schutzpatron, viele Kunden kommen deswegen, viele Touristen schauen sich Felix Jud deshalb an und wir vermissen natürlich die Zeit, wo er abends bei Lanz oder in Fernsehsendungen sitzt und sagt, wenn er nach Hamburg kommt, geht er nur zu Felix Jud schnell nach seinem Fernsehauftritt und dann geht es zurück nach Paris im Private Jet. Das ist leider vorbei.
Aber gibt es nicht andere prominente Namen, Gesichter, die das genauso tun, die vielleicht das noch nicht erzählt haben?
Ja, also da es mitten in der Stadt gelegen ist, auf der Luxus-Einkaufsstraße Neuer Wall, kommen natürlich viele mal so reingestolpert. Wir sind natürlich diskret. Ich rede nur über die, die es selbst sagen oder posten. Und das sind natürlich alle Hamburger Größen. Vicky Leandros von der Showbiz-Seite, Guido Maria Kretschmar. Wen hatte ich schon alles gesehen in meiner Zeit? Rolf Zukowski, natürlich große Unternehmer, Politiker. Wir hatten Olaf Scholz schon als Moderator da noch, als Bürgermeister der Stadt. Also da fehlt eigentlich niemand in der Aufzählung. Man kann sagen, jeder war schon mal bei Felix Jude. Es gibt überhaupt keinen Hamburger, glaube ich, der noch nicht irgendwann mal in dieser Buchhandlung gewesen ist, auch wenn es schon 10 Jahre her sein sollte.
Oder zumindest staunend davor stand, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es Menschen gibt, die sagen, das ist aber jetzt hier, das ist sozusagen die Nonplusultra-Buchhandlung, da gehen die Reichen und die Schönen und die Intellektuellen, das ist eine intellektuelle Buchhandlung. Traue ich mich da überhaupt rein? Und da müssen Sie mal sagen, beim Sortiment, man findet da alles, was gerade so in ist, eben nicht.
Nee, wir haben anspruchsvolle Literatur, gute Literatur, Lyrik, Novellen, Romane. Wir haben auch Sachbücher, historische Sachbücher, natürlich wenig Lebensratgeber, weil ein guter Roman ist schon Lebensratgeber genug. Aber jetzt irgendwie ein Ratgeber für die Scheidung oder ein Sexratgeber, das findet man bei uns dann eher vergeblich, wo bei Thalia oder so bei den Mitbewerbern große Regale sind und das auch großen Umsatz macht. Das ist bei uns nicht der Fall. Und Sie haben völlig recht, es kommen eigentlich selten Kunden, die nach etwas fragen, was nicht bei uns ist. Also das sehen die Kunden schon, ahnen das, was wir haben oder nicht haben. Also ich habe noch nie eine Frage gehabt nach einem, weiß ich nicht, lokalen Minibuch oder irgendwie.
Krimis? Ja, was ist mit Krimis?
Krimis haben wir schon, aber nur eine Auswahl so von 20 bis 30 und nicht ganze Regalwände voll wie manche.
20 ja? bis 30 Krimis, das sind dann aber auch Klassiker im Zweifel.
Klassiker oder auch die heute in Rede stehen, wie zum Beispiel den Ihrigen, den haben wir natürlich
haben Sie
auch.
Tatsächlich? Oh, ja, das hätte ich jetzt nicht mich zu ich habe gesagt, nee, um Gottes Willen, frage ich gar nicht erst, weil.
Nein, das muss ja sein. Toll. Also was in Hamburg so in der Zeitung steht und was die Leute lesen wollen, das haben wir schon. Also das fängt nicht erst bei Nobelpreis an, obwohl ich auch nicht weiß, was Sie noch für Preise bekommen sollen.
Ich befürchte, der Nobelpreis wird nicht dabei. Und wie ist es dann so, wenn man so, es gibt ja, Sie haben gerade gesagt, gute Romane sind auch Ratgeber und so. Hektors Suche nach dem Glück oder das Café am Rande der Welt und so. Wo man sagen würde, das ist wahrscheinlich jetzt keine, ohne jetzt jemanden zu nahe treten, keine große Literatur, aber welche, die sehr viel verkauft wird, da kommt man dann nicht drum rum?
Ja, also so ein Fitzek haben wir zum Beispiel nicht. Ein Harpe Kerkeling dann doch, weil es einfach auch ein witziges Buch ist, was die Kunden, wenn dreimal jemand fragt, dann bestellt man das natürlich, legt es hin. Aber vielleicht keine Fußballbücher oder nur anspruchsvolle. Also ich würde sagen, wir haben wenig Platz. Das ist wie ein Qualitätssieb und deshalb können wir einfach nicht alles haben. Und wir haben ja auch noch das Antiquariat und unseren Kunsthandel dabei. Das ist ja sozusagen nochmal ein ganz anderes Warensortiment. Und deshalb haben wir so 8000 Bücher vorrätig. Und da bleibt das nur für die besagten Warengruppen, bleibt Platz.
Interessant, Sebastian Fitzek, auch schon mal in diesem Podcast zu Gast, irgendwie so der große Superstar-Thriller-Autor, 150.000 Besucher auf seiner letzten, das ist ja keine Lesereise mehr, aber ne, so, warum bewusst der nicht, weil die Diskussion darüber, wenn man Fitzek-Bücher liest, und ich habe mit vielen anderen Krimi-Autoren darüber gesprochen, die dann sagen, kann ja gar nicht schreiben, so, denkst aber so, ja, aber ist schon sehr erfolgreich, das ist der Grund?
Ja, nur Erfolg ist für uns gar kein Argument, sondern eine gehobene Sprache, ein wirklich literarischer Anspruch, tolle Sprachbilder, verankert sein in der Literaturwelt, bei den Kritikern angesehen sein, bei guten Verlagen, weil es gibt natürlich ganz große Bestseller-Autoren, weiß ich nicht, Hera Lind und so, da entgeht uns auch ein Umsatz, aber man braucht heutzutage mehr als zuvor Spezialisierung und das ist eben nicht unsere Sache, kennen wir uns auch nicht aus, ich habe diese Bücher nicht gelesen und dazu stehen wir und deshalb haben wir die einfach nicht.
Spezialisierung ist auch bei Ihnen, wenn man in anderen Geschäften gern mal ja sehr informell angesprochen wird, ist es bei Ihnen immer noch formell. Sie haben das so wunderbar geschrieben, dass Sie auch jemand sind, der gern sieht, der auch die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sieht. Und dann schrieben Sie es. Und mir fiel es aber auch sofort ein, es gibt ja auch große Namen. Goethe und Schiller haben sich bis zur letzten Minute gesiezt, obwohl man sagen muss, sie unter heutigen Maßstäben sehr enge Freunde, beste Freunde waren.
Also ich bin da auch gar nicht so streng und wird natürlich auch geduzt, aber bei Felix Jude habe ich das so übernommen. Es siezen sich einfach vor den Kunden alle, natürlich einige Mitarbeiter untereinander per Du, aber auch Frau Kraut, meine Vorgängerin, würde ich mir nie einfallen lassen, die zu duzen. Das hat einfach was mit Respekt zu tun und ist, glaube ich, auch sehr hanseatisch. Und das pflegen wir auch mit den Kunden so. Man kommt in andere Geschäfte, ist sofort irgendwie Hallo Robert und ja, Turnschuhstimmung und so, alles okay. Wir haben ja auch eine kleine Filiale in der Warburgstraße bei R. Kriegmers in The New Institute. Stimmt. Und da ist zum Beispiel alles sehr modern und Vogue. Und da wird auch geduzt, auch mit den dortigen Mitarbeitern, das ist einfach dort die Policy, sich zu duzen. Also wir sind da flexibel, aber am neuen Wahl ist das Sie gesetzt und gehört zu unserem hanseatischen Auftritt, zu unserer Genetik und das wird auch von den Kunden sehr genossen, glaube ich. Und wir kennen auch viele mit Namen. Ich denke, die Hälfte der Kunden an einem Tag sind uns bekannt. Und obwohl ich jetzt auch noch nicht so lange bei Felix Huth bin, kennt man von vielen schon die Lebensgeschichten, das Unternehmen, tragische Momente. Man ist wirklich dort Empfänger oft von der einzigen Unterhaltung am Tag, habe ich den Eindruck, oft von älteren Leuten, die auch eine Buchhandlung sehen, sich mal auszutauschen, jungen Menschen etwas über ihr Leben, über Hamburg zu erzählen. Und das ist sehr schön, weil es den Arbeitsalltag wirklich belebt. Manchmal kostet es ein bisschen viel Zeit, weil man hat einfach heute auch einen Erfolgsdruck und muss die Sachen wegarbeiten. Aber das ist schon sehr wichtig, dass es so einen Ort gibt, weil sagen Sie mir, wo man in Hamburg hingeht und einfach in der Innenstadt so ein Gespräch führt und der Händler einen wirklich kennt und das, ich wüsste nicht, wo das passiert.
Und das ist ja, muss man auch sagen, aus Ihrer Sicht, was sollte der Grund sein, in eine Buchhandlung zu gehen? Das tun ja immer noch viele Leute. Erstens natürlich, um sich inspirieren zu lassen. Und wenn man weiß, wenn man den Buchhändler seines Vertrauens gefunden hat, dann weiß der irgendwie, siehe Karl Lagerfeld, kennt den Geschmack und ruft dann im Zweifel, sagt, ich habe schon mal 4 Bücher für Sie rausgesucht. Ansonsten gibt es ja keinen Grund, wenn man nicht ein Gespräch führen möchte, in einen Buchladen zu gehen, weil bestellen kann man die Bücher relativ easy über die klassischen Quellen.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Karte erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Karte und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Genau, das ist das Verrückte. Eine Tankstelle brauche ich, um Mobilität zu haben. Eine Buchhandlung braucht niemand, um intellektuell zu sein oder zu lesen. Der Kollege Bezos mit seiner Plattform kann das einfach wirklich sehr gut. Es dauert ja wirklich ungelogen 3 Sekunden, wenn ich weiß, was ich haben will, meinen Daumen da drauf drücke, vielleicht sogar 2 Sekunden und die Bestellung ist durch. Und deshalb braucht es den Buchhändler per se nicht. Aber wie Sie sagen, man braucht ihn, um ein Gespräch zu haben, um eine persönliche Empfehlung zu haben, die alles einbindet, was man so weiß, Herkunft, man sieht es dem Kunden ja oft an, was er gerne liest, Familie, Interessen und das kann die Maschine eben noch nicht so gut, die künstliche Intelligenz, mit der ja zum Beispiel Amazon zum Beispiel arbeitet und dafür braucht es den Buchhändler und einfach für einen schönen Innenstadtaufenthalt mal was Schönes zu sehen, sich etwas zu entdecken, überraschen zu lassen oder auch ein schönes Kunstbuch zu finden, was wir ja auch haben, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben. Das kann man nämlich im Internet nicht so gut erkennen. Wie groß ist das jetzt nun wirklich? Wie liegt das in der Hand? Wie sieht das Papier aus? Und diese haptische Seite des Buches wird immer wichtiger. Die werden auch immer schöner, ehrlich gesagt, die Bücher, was eine schöne Entwicklung ist. Und dafür braucht man eine physische Buchhandlung, um das Buch in die Hand zu nehmen, mal reinzulesen und sich darüber zu unterhalten.
Spielt bei Ihnen dann auch eine ganz andere Rolle, als wenn man jetzt einfach nur ein Buch hat, um es zu lesen. Das soll's ja, ist ja auch legitim. Ich habe im Vorfeld natürlich mich ein bisschen umgehört und das Lustige ist ja, dass man jetzt bei Ihnen das Gefühl hat, also Sie sind relativ schnell von Hamburg sozusagen aufgenommen worden und jetzt ist so, naja, das ist ja klar, das ist ja ein Hanseat und ein Hamburger. Und Sie sind ja gar kein Hamburger, sondern Sie kommen, auch lustig, wie Felix Huth aus Thüringen ursprünglich.
Ja, genau. Ich bin in Thüringen aufgewachsen, bin dann dort aber mit 18 Jahren weggezogen zum Studium nach Heidelberg, nach Paris, habe dann mehr oder weniger 10 Jahre in Berlin gelebt und dann hatte ich die Gnade des Schicksals, nach Hamburg gerufen zu werden und habe mich hier sehr schnell überintegriert, würde ich sagen. Oder es kam so über mich, bin hier in alle Herrenclubs und so aufgenommen worden. Und das finde ich sehr großzügig, sehr offen, aber zeigt natürlich auch diese Kaufmannsstadt Hamburg, von der, glaube ich, auch immer zu Unrecht gesagt wird, das sind diese alten Familien vor 1870, 71 und so, das sind tolle Geschichten, mag in ganz kleinen Bereichen vielleicht auch noch stimmen, aber eigentlich ist es nicht so, das war, glaube ich, immer eine offene Stadt, viel offener als das preußische Berlin oder innerkontinentale Städte, es hat immer den Bezug zur Seefahrt gehabt, Felix Huth ist das beste Beispiel, er wurde der wichtigste Buchhändler der Hansestadt, kam, wie gesagt, auch von außerhalb. Auch Herr Weber, mein Vorvorgänger, kam auch von außerhalb. Also nur Frau Kraut, meine direkte Vorgängerin und auch jetzt ist ja noch dabei. Die ist ein hanseatisches Urgewächs, aber sonst sind wir alle neu und wurden da super schnell aufgenommen.
Wir kommen gleich zu einer interessanten Geschichte, die ich noch nicht kenne. Deshalb freue ich mich drauf, wie das ein Zufall dazu geführt hat, dass Sie Frau Kraut kennenlernten und dann hierher kamen. Sie haben es gerade bei den Herrenclubs gesagt, überall werden Sie aufgenommen. Überall. Ich habe auch mit vielen Männern gesprochen, Herren, die sagen, oh, das ist ein ganz toller Typ. Und der Herr Ebert, den müssen Sie mal kennenlernen, Herr Heider und so. Muss man doch aber sagen, eigentlich falsche Zielgruppe für Sie, oder? Weil Bücher. Ich gibt da die schöne Geschichte, die Stefan Schäfer, der auch in diesem Podcast war, der sozusagen dem ja mit 25 letzte Sommer die Überraschung des Jahres gelungen ist, erzählt hat, waren nach einer Lesung bei ihm am Tisch, stand eine Frau, ließ sich das Buch signieren und hinter ihr stand ein Mann. Und als Stefan Schäfer mit der Signatur fertig war, drehte sie sich um und sagte, und Gerhard, das Buch liest du auch. So. Und man muss ja sagen, der Buchmarkt ist ein Frauen, ist ein Frauenmarkt. Die Kundinnen sind Frauen. Inwiefern ist es dann für sie überhaupt sinnvoll, in Herrenclub zu sein und sich mit diesen ganzen Hamburger Kaufleuten zu treffen, sich da über zu integrieren?
Ja, die haben ja auch alle auch noch Frauen und Töchter, ja. Und es sind nicht nur Herrenclubs, also Überseeclub zum Beispiel ist ja schon seit der Gründung ein gemischter Club.
Ja.
Und es ist bei uns vielleicht Hälfte, Hälfte. Die Hälfte der Buchkunden sind Männer, die Hälfte sind Frauen.
Also es gibt kein Übergewicht an
Frauen. Aber ich habe auch schon ganz nette Omis kennengelernt, Hamburger Damen von der Elbchaussee oder sonstigen tollen Lagen, die bei uns Stammkunden sind und die einen dann, naja, adoptieren, ist ein bisschen viel gesagt, aber so im Herzen annehmen und auch gerne Buchempfehlungen von mir haben. Und auch meine lieben Kollegen, die Jüngeren, sind auch da sehr beliebt, auch die Älteren. Also das sind wir sozusagen, ja, wie schon mal gesagt, wirklich Gesprächspartner, Freunde in gewissen Maßen. Und das sind Männer wie Frauen, die sich da wohlfühlen und mit denen man echt eine Beziehung beginnt, die nicht mehr nur Kunde ist, sondern fast eine Freundschaft manchmal.
Aber das ist 50% Männer als Buchhandlung, als Kunden zu haben, ist ungewöhnlich. Es sind normalerweise, reden wir, 70-80% sind es Frauen, oder?
Ja, die haben eigentlich das Übergewicht, die Frauen. Aber es ist vielleicht auch historisch so bedingt durch Felix Jude, Herrn Weber, alles noch sehr starke Männer, patriarchale Strukturen letzten Endes. Und so sind bis heute viele Anwälte, Juristen bei uns Stammkunden, was vielleicht so ein bisschen die Männerquote schon historisch gesehen
hat. Und die kaufen dann keine Fachliteratur bei Ihnen, sondern die kaufen tatsächlich Belletristik.
Doch auch. Aber Anwälte lesen seltsamerweise wirklich viele Bücher. Es ist eigentlich die beste Kundengruppe bei uns. Ja, ich vielleicht in der Mittagspause oder abends, die sind natürlich auch schon per se dem Text nahe und der Formulierungskunst und sind eine ganz treue, tolle Kundengruppe. Wir haben jetzt auch einen Freundeskreis gegründet für Felix Jude in diesem Jahr und da sind auch zwei junge Anwälte im Vorstand. Also das zeigt, dass bei uns Juristen einfach ganz wichtig sind.
Was lesen Sie, was empfehlen Sie Juristen, wenn die kommen? Was lesen die für Bücher?
Ja, die lesen ganz Unterschiedliches. Also schon auch viel Sachbuch, muss man sagen, über KI, über Entwicklung, Harari oder ähnliche Bücher zurzeit. Die lesen aber auch teilweise wirklich viel Literatur. Viele lesen an den Preisen entlang, was so verteilt wird, weil das ist insgesamt eine sehr gute Gruppe. Deutscher Buchpreis, Nobelpreis, Pulitzerpreis, Bookerpreis und so, dass man das liest. Es gibt natürlich auch so eine Anwaltsgruppe, die dann sehr klassische Literatur liest. Thomas Mann, so ein Thomas Mann Fanclub, glaube ich, versammelt sich auch immer bei uns. Bis zu Martin Mosebach, so ganz formell klassische Romane. Also da geht das Spektrum weit, was so die Anwälte lesen.
Interessant. Ich habe es gesagt, es ist ein Zufall gewesen. Sie müssen es mal erzählen. Sie waren eigentlich in Berlin. Sie hatten da einen eigenen Verlag gegründet, unter anderem den es immer noch gibt, den Wolf Verlag, richtig?
Genau, mache ich nicht mehr viel, weil auch der Felix Huth Verlag existiert, aber
stimmt,
ja.
Aber so. Und dann wurden Sie eingeladen vom Berlin, erzählen Sie es aber, vom Kulturstaatsminister in Berlin zu einem Abendessen.
Genau, es gibt André Schmitz, der frühere Kulturstaatssekretär in Berlin und ganz früher auch mal in Hamburg aktiv, als Assistent für Ingo von Münch.
Stimmt.
Und mit dem ich befreundet, den kannte ich in Berlin und der hat mich bei seinem Geburtstag neben Frau Kraut eben platziert. Ja, Alexander Fest und er hat uns da hingesetzt und da hat Frau Kraut mich kennengelernt. Komischerweise einen Tag bevor Herr Weber starb, ja, wie so vom Schicksal dirigiert. Und und dann war Herr Weber gestorben. Sie dachte, wie soll das weitergehen in so einer Phase, wo sich alle digitalisieren müssen, so ein Recht. Sehr traditionalistisches Unternehmen. Wir hatten noch keine Computer so richtig. Wir haben Rechnungen mit der Hand geschrieben, noch vor 5 Jahren. Und dann hat sie gedacht, der junge Mann könnte das vielleicht, weil er ist Kunsthistoriker und er ist Verleger schon in den jungen Jahren. Also kennt sich mit Büchern aus und mit Kunst. Und das braucht man bei uns eben. Und so hat sie mich gefragt, ob ich ihr Nachfolger werden möchte. Auch so direkt diese Frage gestellt.
An dem Abend oder
nee? An dem Abend nicht, also schon dann ein Jahr später.
Okay, aber da haben Sie sich kennengelernt, da haben wir Nummern ausgetauscht und so.
Genau, hat sie mich ein bisschen beobachtet. Dann habe ich schon mal einen Künstler ausgeliehen, hatten wir eine Ausstellung hier zusammen gemacht. Und dann kam das zur direkten Frage. Und dann habe ich auch nicht lange gezögert und gesagt, das versuche ich. Ich komme mal nach Hamburg und guck, wie mich so die Stadt begeistert und ob das was wird.
Aber das ist ja interessant, weil an sich waren Sie kein Buchhändler.
Nein, ich bin also eigentlich wirklich Akademiker und habe das auch gerne gemacht. Nur die Uni ist heutzutage alles recht eng. Ja, und als Mann ist da, glaube ich, auch die Chance schon mal ein bisschen minimierter weiterzukommen. Und deshalb ist die freie Wirtschaft, glaube ich, ein besseres Feld für mich, um Ideen zu entwickeln, um voranzugehen, um auch schnell agieren zu können. Und das steckt auch in mir drin. Also mit 21 Jahren diesen Verlag gegründet. Auch als Kind habe ich schon immer irgendwie gehandelt, eine Weinhandlung gemacht und irgendwie Blumen verkauft. Also das ist einfach schon immer drin. Und deshalb war das eine tolle Entwicklung, dass ich das machen durfte in Hamburg.
Und was war, Sie haben gesagt, Sie mussten die Stadt erstmal kennenlernen. Wenn man aus Thüringen kommt, über Berlin, Hamburg eigentlich ist nicht schwer? Oder doch?
Felix Jud hat das sehr geholfen als Katalysator. Mhm. Es dauert wahrscheinlich sonst länger, aber jetzt kann ich mich nicht beschweren. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ich habe mit allen in Hamburg gesprochen, glaube ich, die mich interessieren. Heute mit Ihnen, mit dem Bürgermeister, überall, wo man anklopft, wird man reingelassen. Und das ist sehr beeindruckend, dass Hamburg eine Buchhandlung und damit mich auch so wahrnimmt. Weil egal, was wir machen, es steht im Abendblatt, es wird im Fernsehen abends gezeigt, im NDR. Und das ist toll. In Berlin ist man, glaube ich, einer von 200 Galeristen und einer von 300 Buchhändlern. Und in Hamburg ist man eben einer von 10 Galeristen und der Buchhändler. Und das ist eine schöne Rolle, die man nutzen kann, um auf die Themen hinzuarbeiten, dass es eben wichtig ist, dass es Buchhandlungen heute noch gibt, dass Bücher noch eine Rolle spielen, dass nicht alles digital ist, nicht alles nur Netflix und dass es im Leben auch noch andere Sachen gibt oder in der Hamburger Innenstadt als Rolex, Hermes, Cartier, was alles schön aussieht, aber ja nur für eine gesellschaftliche Minderheit relevant ist. Und wir als Fossil dort mit den Büchern und dem Bildungsanspruch, dass Leistung und Bildung alles eine Rolle spielt, um weiterzukommen im Leben und als Gesellschaft, das sehe ich immer so, dass wir das so ein bisschen vertreten dort einfach, dass wir noch da sind. Und das ist schön, dass Hamburg das so wahrnimmt.
Und dann guckt man sich ja die Buchbranche an und stellt dann, ja, teilweise neidisch fest aus einer Branche, aus der wir kommen, mit den Zeitungen, dass eben bei Ihnen natürlich die Digitalisierung Einzug gehalten hat und dass natürlich der digitale Buchvertrieb eine große Rolle spielt, aber eben nicht das passiert ist, was im Zeitungsmarkt selbstverständlich ist, nämlich dass die Bücher auf Papier verschwinden, sondern diese Entwicklung, die Entwicklung zum E-Book, Sie verbessern mich immer, wenn ich Quatsch rede, ist irgendwo bei 15% Marktanteil, 10% Marktanteil gestoppt.
Genau, ich glaube so 11-12%, okay. Da geht's einfach nicht weiter. Und das, als ich jung war, vor 10 Jahren, 15 Jahren, da wurde auf den Buchmessen immer nur geungt. Also das Buch wird wirklich verschwinden. Das E-Book übernimmt in Kürze alles und nur eine Frage der Zeit. Und da sieht man ja, dass nicht jede Angst und jede Vorhersage auch eintrifft, weil das kam eben nicht so. Fachliteratur oder Urlaubskrimis, die werden durchaus gelesen als E-Book, aber die Masse, fast 90%, sind gedruckte Bücher. Und da haben Sie recht, da geht's uns besser als der Zeitungsindustrie und den Magazinen. Aber ein Buch wird immer wichtig bleiben, weil es ist für viele einfach ein Statussymbol. Also auch ein Fußballer will ein Buch schreiben, jeder Politiker hat
irgendwie
Bücher,
ja, ne? Jeder
und keiner TikToker will ein E-Book machen.
Genau. Und das ist, genau, Sie haben recht. Und das ist, wenn du jetzt zu einem Fußballer, gibt jetzt einen gerade wieder, Christoph Kramer, ne, der, glaube ich, nächstes Jahr ein Buch herausgibt, glaube ich, sogar ein Liebesroman. Und denkst du, was will der? Ist Weltmeister, hat alles erreicht und so. Aber wenn du denen sagst, wir bringen das als E-Book raus, nee, die machen das nicht, weil sie es als E-Book haben sollen. Sie wollen als Buch haben. Und dann gibt es unglaubliche Zahlen, die ich immer gar nicht glauben kann, so nach dem Motto, jeder zweite Deutsche möchte ein Buch schreiben und ein Buch herausgeben. Es gelingt jedes Jahr ungefähr, es erscheinen auch das verrückte Zahlen, glaube ich, vergangenes Jahr ungefähr 65.000 Neuerscheinungen auf Deutsch, wo man sich immer fragt, habt ihr sie noch alle? Also das Interesse, so ein Buch herauszugeben, ist richtig groß. Und der Markt ist auch nicht so klein. Ich glaube, es sind ungefähr 250 Millionen Bücher in Deutschland, die sich verkaufen, verteilt auf 1 Million Titel. Damit kann man ausrechnen, dass im Schnitt von jedem Buch 250 Stück verkauft werden. Im Schnitt nur. Worauf ich hinaus will, ist folgende Frage. Wenn man mit den Verlagen spricht, sagen die Verlage, oh Gott, ja, uns geht's ganz schlecht. Wir verdienen gar nichts an so Büchern. Wenn man mit den Buchhändlern spricht, sagen viele, oh, ganz schwierige Zeit gerade. Und dann denkt man, aha, dann sind es also die Autoren, die sich die Taschen voll machen. Und wenn man mit denen spricht, dann wird's richtig böse. Carsten Broste hat auch in diesem Podcast gesagt, dass, glaube ich, der durchschnittliche Künstler, also sind Schriftsteller, aber Maler, vor allem Schriftsteller, in Deutschland 20.000 Euro brutto verdient im Jahr. Deshalb meine Frage nach diesem Lang, Wer verdient denn nun eigentlich in diesem Buchbusiness und wie ist die Lage denn nun wirklich gerade?
Ja, es ist eben total ungerecht verteilt und unterschiedlich. Es gibt Autoren, die gute Sachbücher schreiben. Sobald die im Fernsehen landen, in der Abenddiskussionsrunde, steigt das Honorar von 1.000 auf 5.000. Mhm. Das geht schnell auf 15.000. Dann hat man schon geschafft. Ja, dann braucht man nur alle 3 Jahre ein ähnliches Buch schreiben. Es wird ja leider auch oft gemacht, immer wieder wiederholt, angepasst. Das läuft dann super. Das ist aber auch eine Minderheit.
Was heißt, das Buch läuft super? Ab wann würden Sie sagen, ist ein Buch ein Erfolg? Ab wie viel verkaufen Exemplaren? Wo wir eben gelernt haben, 250, 270 ist einfach schlichter Durchschnitt.
Es gibt runde Projekte, da sind schon 1.000 Bücher ein Erfolg. Weiß ich nicht, über ein Hamburger historisches Thema. Mhm. Ich würde sagen, sonst ist so bei 5.000 die Grenze. Aber natürlich, ein Bestseller-Autor würde sagen, ich brauche schon meine 50.000 Exemplare, um davon leben zu können, um viele Lesungen zu haben, den einen oder anderen Preis zu bekommen, eine Familie davon zu ernähren. Also das ist nach wie vor schwierig. Es ist ja auch nicht planbar. Wenn man wirklich nur vom Schreiben leben will, ist es immer noch so eine gemixte Sache zwischen Stipendien, Preisen, Honoraren, Lesungshonoraren, aber das schaffen nur wirklich die Spitze da, gut von zu leben. Und sonst versickert das überall, bei den Buchhändlern, bei den Großhändlern, die spielen ja auch noch eine Rolle, die bekommen auch ihre 15%, diejenigen, die nachts die Bücher vor die Tür stellen. Wir leisten uns da ja immer noch den Luxus der 24-Stunden-Belieferung, wo ich gar nicht so ein Fan von bin, weil es ein Riesenaufwand. Und braucht der Kunde wirklich am nächsten Tag seinen Roman?
Quasi wie eine Apotheke, ne? Das ist was anderes.
Genau. Kann der nicht 2 Tage warten oder 3? Also unsere Kunden würden warten, das würde die ganze Sache entschleunigen, verbilligen, weil da bleibt ehrlich gesagt bei so einem 22-Euro-Buch nicht viel hängen für alle Beteiligten. Mhm. Und deshalb gehen ja auch die großen Buchhändler schon ganz andere Wege, haben Kochlöffel, Kuscheltiere, weiß ich nicht, was da alles rumliegt. Der gute Thomas Mann ist ja ganz hinten in der Ecke und da muss man sich an 100.000 Non-Book-Artikeln vorbeischlängeln. Also das ist schon eine schwierige Marktlage, auch wenn einige gut leben können davon.
Also können wir es mal so, ich verbessere mich immer, wenn ich mal gerade so überlege, kann man so sagen, vielleicht bei dem Autor bleiben vielleicht so 10%, dann haben sie gesagt, beim Großhandel so 15%. Mhm. Beim Buchhandel, sagen mir die Buchhändler, so mit denen ich spreche, zwischen 30% und 40%?
Ja, zwischen 25% und 40%.
40%, so. Mhm. Wir haben wir so, und das Rest ist dann gibt irgendwas beim Verlag, das ist dann auch gar nicht so viel. Was ist das, wie viel bleibt beim Verlag? 10%, 20%?
Ja, je nach Rechnung schon, also ein berühmter Verleger, Wagenbach, hat das mal vorgerechnet, dass irgendwie 12% bei ihm bleiben und bei ihm persönlich 0,1%. Also das sind immer so Rechenbeispiele, aber der Verlag hat da auch schon ganz schön wenig letzten Endes, ne?
Und muss man nicht sagen, aber woher die Faszination liegt daran, dass man das Gefühl hat, wenn man ein Buch veröffentlicht hat, hat man es geschafft, oder?
Ja, ein Buch ist ein Versprechen auf Ewigkeit nach wie vor. Es kommt in die Bibliothek und wir hoffen alle, dass unsere Bibliotheken auch in 300 Jahren unbeschadet noch unsere Produktion zeigen. Wenn vielleicht alle digitalen Datenträger abgeschaltet wurden, die Server gekracht sind, ist vielleicht hier in der Bibliothek stehen unsere Bücher noch. Und ich glaube, dieses große Versprechen auf Ewigkeit, auf lange kulturelle Gedächtnis, das ist das, was immer noch fasziniert. Und im Prinzip auch Gedanken zu strukturieren. Mhm. Das machen Sie in Ihren Artikeln täglich und so, aber der normale Mensch braucht wahrscheinlich für sein Lebensthema oder für sein Interessensgebiet einfach so ein Buchprojekt. Und da weiß er schreibt seine 10 Kapitel. Das ist ein geschlossener Denkraum. Und ich glaube, so, das ist ein großer Grund, warum es das Buch noch gibt, ne? Um Gedanken zu ordnen, auf den Markt zu bringen und dann auch als PR-Maschine sozusagen zu nutzen. Viele wollen ja auch nur über ihre Stiftung berichten, irgendwie ein gesellschaftliches Thema vorantreiben. Und da ist nach wie vor das Buch wichtig. Dann wird man zu Lanz eingeladen. Dann wird in der Zeitung darüber berichtet. Da kannst du vorher lange was erzählen. Mhm. Sobald das Buch da ist, spielst du eine Rolle.
Und genau, und dann gibt's den schönen Satz von Markus Lanz. Das ist ein Buch, was ich sehr empfehle. Und er hat auch mal in diesem Podcast gesagt, dass er das schlicht über jedes Buch sagt. Mhm. Von das jemand geschrieben hat, der in seiner Sendung ist. Also, aber trotzdem heißt es immer im Zweifel 2.000, 3.000 Exemplare, die sich dann mehr verkaufen. Ich habe vorhin gesagt, 65.000 Bücher, Sie als Buchhändler, wenn Sie mit den Verlagen sprechen, sagen, wollen Sie so viele Neuerscheinungen haben? Wollen das die Verlage? Weil ich finde, so als Leser überfordert einen das ja, wenn man dann steht und sind auf einen Tag, also Sie werden es gemerkt haben, ich lese gern Krimis und dann guckst du und in einem Monat sind schon wieder 50 neue Krimis. Die nur in Norddeutschland spielen, passiert. Wollen Sie das als Buchhandlung? Zwingen Sie die Verlage?
Nein, ich fordere die Reduktion der Neuerscheinungen. Das wäre wirklich toll, weil man kommt nicht hinterher, die Leser kommen nicht hinterher. Vieles fliegt in die Tonne. Also auch hinsichtlich von Nachhaltigkeit auf dem Buchmarkt an die Verleger wirklich die Bitte ein bisschen weniger machen. Die Stückzahlen pro Titel wären dann höher. Mhm. Aber gut, die haben ihre Kalkulation und wissen, weiß ich nicht, ein Sylt-Krimi geht dann eben doch seine 4000 Mal und da wird das auch schnell durchgehauen. Man sieht's manchmal aber auch am Lektorat, an der Qualität. Also da werden alle beraten, gut beraten, wenn es ein bisschen langsamer vonstatten ginge.
Weil die Rhythmen hat man jetzt gemerkt, ja. Also als, ich kann das mal aus eigener Erfahrung sagen, als ich anfing, diese Krimi-Reihe zu schreiben. Mhm. Und dann hatte ich mir so gedacht, ich mach mal 3 Krimis in dieser Reihe. Und dann erscheint die so im Abstand von einem Jahr oder anderthalb Jahren. Am Ende sind 4 erschienen im Abstand von anderthalb Jahren.
Sehen Sie, Sie machen da selbst mit, ne?
Ja,
Sie
weil dann der Verlag sagt, ach super und so. Aber warum wollen die Verlage, weil es so viele kleine Verlage gibt, da habe ich auch gestaunt. Ich hatte neulich mit einem der Chefs von Ullstein ein Gespräch, der in Hamburger ist, interessanterweise. Und Ullstein ist ja einer der großen Verlage. Und du denkst so, einer der großen Verlage, was habt ihr denn für einen Umsatz? 50 Millionen Euro. Das ist ja klein. Liegt es daran, weil es so viele kleine Verlage gibt, dass die natürlich jeder will, was rausbringen?
Ja, ich glaube schon. Und die haben ihre Grundkosten und deshalb sagen die sich, einen Titel kriegt man schon noch mit durch. Mhm. Wenig mehr Arbeit, aber dann doch nochmal 4000 mehr. Und ich glaube, das ist dieser Teufelskreislauf, der diese große Produktion vorantreibt. Ne? Aber ohne Witz, die wirklich guten Bücher sind dann nicht so viele. Mhm. Und viele sind sehr ähnlich, viele sind regional gebunden. Und ich würde sagen, was wirklich auch mich persönlich interessiert oder so, das ist dann auch schaffbar. Das sieht man auch, das kann man auch lesen. Und ich muss auch nicht 40 Bücher zur KI lesen, liest man eben eins. Und das ist ja unsere Aufgabe, vielleicht das so ein bisschen auszuwählen und da eine Auswahl zu treffen.
Was sagen Sie denn, wenn ich jetzt zu Ihnen in den Laden komme und sage, so jetzt für das Jahr 2024, ich habe nicht so viel Zeit, ich möchte nur 5 Bücher lesen. Welche 5 würden Sie, können Sie da aus dem Stegreif sagen, welche 5 würden Sie sagen, sollte ich aus dem Jahr 24 gelesen haben?
Ja, ist natürlich sehr kundenspezifisch, genau. Alt, jung, Mann, Frau, aber ich würde sagen, das, was ich auch gerne gelesen habe.
Oder welche haben Sie denn gern gelesen,
24? Also man sollte schon lesen von Harari Nexus, weil es da eben um die ganz großen Fragen geht der Gegenwart, ob uns vielleicht die KI dann doch alle ausschaltet als Medienmenschen. Das würde ich lesen. Ich würde lesen von Nora Bosong, Reichskanzlerplatz, was das Leben zeigt von Magda Goebbels vor ihrer Zeit als Frau Goebbels. Wie sind die Menschen der 20er Jahre wirklich da reingeschlittert oder haben es selbst auch gewollt? Das ist eine ganz interessante Figurenstudie über die 20er Jahre letzten Endes. Dann habe ich sehr gerne gelesen Arno Geiger, Reise nach Laredo, was den großen Kaiser Karl V. Zum Thema hat, der seine letzte Reise durch Spanien angeht. In dessen Reich ging die Sonne niemals unter und was ist das für eine große Persönlichkeit und wie klein ist er am Ende vor seinem eigenen Tod. Das ist aber sehr intelligent gemacht und sehr auch witzig geschrieben. Das würde ich empfehlen. Und eine neue Inge Feltrinelli-Biografie würde ich dann doch noch mit aufzählen für den Biografiebereich, weil sie war ja auch erst Fotografin in Hamburg und dann diesen superreichen, erfolgreichen Verleger geheiratet in Italien. Ein ganz interessantes Buch über dieses alte Hamburg auch. Fritz J. Radatz, diese ganzen Figuren, die noch vor 10 Jahren lebten und leider alle schon tot sind. Also das führt einen nochmal in dieses literarische Hamburg. Und ich glaube, eins fehlt noch.
Genau.
Was würde ich da noch empfehlen? Vielleicht sogar eins in Eigenwerbung aus unserem eigenen Verlag, denn Felix Jud macht auch Bücher. Letztes Jahr ein Buch von Marietta André über Karl Lagerfeld, mit dem sie 25 Jahre gearbeitet hat. Und dieses Jahr vor 5 Wochen haben wir ein ganz tolles Kochbuch verlegt. Also mal
was. Wie bitte?
Vielleicht nicht ganz so intellektuelles, aber einer unserer Künstler, Christopher Lehmfuhl aus Berlin, Lieblingsmaler von Angela Merkel, hat ein Kochbuch geschrieben mit anderen Künstlerkollegen und das haben wir zum Beispiel verlegt. Und das würde ich auch noch empfehlen, dass man zwischen der Lektüre auch noch mal ein schönes kulinarisches Erlebnis.
Und wir haben ja erlebt, J.M. Otto Lengi war da, Weltstar unter den Küchen und in Leishalle 2000 Leute, also es war ausverkauft und das Buch läuft wahrscheinlich auch. Verkaufen Sie das?
Ja, das verkaufen wir.
Das geht dann, ne?
Gute Kochbücher haben Kochbücher. Wir, gute Reisebücher, Kunstbücher, Architektur, Mode, das ist schon da.
Und Sie haben gerade gesagt, Biografien, und da habe ich jetzt immer so in den Gesprächen von Menschen aus der Buchbranche, die in diesem Podcast sind, sagen immer alle, oh, Biografien, irgendwie ist die Zeit der Biografien vorbei.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Nicht unbedingt, aber die brauchen viel Wissen. Das dauert lange, die zu schreiben. Das sind Wissenschaftler, Überzeugungstäter. Mhm. Aber gerade eben habe ich 5 Titel von der neuen Victor Hugo-Biografie die Treppe hochgetragen. Also es kommt schon was. Dann haben wir über Clara Schumann gerade eine neue Biografie.
Aber verkauft sich das auch?
Doch, Biografien sind nach wie vor, werde ich oft gefragt.
Okay.
Ich sage sonst eigentlich, es gibt zu wenige zurzeit. So wirklich spannende oder natürlich Angela Merkel habe ich gestern ausgepackt mit einem großen Sperrvermerk.
Haben Sie schon reingelesen?
Ja. Ich darf das ja noch gar nicht. Erst ab 26. November darf die verkauft werden.
Aber das wird
ich habe schon reingelesen.
Das wird ein super Verkauf, ja. Das wird.
Ja, der Verlag hofft's, man weiß es nie. Schäuble lief super. Andere Politikerbücher laufen bei uns eigentlich gar nicht. Mal gucken, wie das mit Angie so kommt.
Sie haben gesagt, das sind die 5 Bücher, die Sie empfehlen würden. Was waren die bestverkauften Bücher in diesem Jahr bei Ihnen?
Das war mit Abstand Elke Heidenreich, Alter. Über das Altern.
86 Seiten, was sagt uns das? Irgendwie, das so ein.
Ja, das ist, Entschuldigung, so ein hingerotztes Buch, ne? Einfach mal so ein paar Zitate, bisschen Eigenbefindlichkeit im schlottrigen Ton. Das mögen die Leute, ist auch nicht schlecht gemacht, aber ist jetzt nicht so mein Titel, aber ist unser bestverkauftestes Buch. Ja.
Klar, wahrscheinlich ist es auch das bestverkaufte Buch in ganz Deutschland. Könnte man wahrscheinlich ja. Sie haben kurz bevor wir dazu kommen, es gibt bei Ihnen etwas, heißt Wunderkammer, richtig? Was ist die Wunderkammer für die das nicht kennen?
Ja, wir sind ja auf vier Etagen verteilt und eine Etage ist historisch immer das Antiquariat mit alten Büchern. Und da habe ich gemerkt, da sinkt einfach das Bildungsniveau. Wir leben nicht mehr in bildungsbürgerlichen Zeiten, wo alle in Othmarschen ihre Villa und Klopstock und die Bibliothek geerbt. Das gibt's alles noch, aber die kritische Masse gibt's nicht mehr. Und deshalb haben wir das Antiquariat zur Wunderkammer erweitert. Weil jedes alte Buch ist auch ein besonderes Objekt und das haben wir einfach ein bisschen weiter gefasst und jetzt gibt es da Dinosaurierzähne, Meteoriten, es gibt tolle Briefe von Schriftstellern, signierte Fotografien von Inge Meisel bis Hardy Krüger bis Marlene Dietrich, also so besondere Sachen, die es nur in diesem Moment bei uns bei Felix Jud gibt und das läuft sehr gut. Natürlich haben wir noch die alten Bücher, aber eben so besondere Geschenke. Wenn man alles durchgeschenkt hat und der Mensch alles schon hat vom neuen Wall, dann kommt der Kunde vielleicht zu uns und sagt, hier, mein Unternehmer-Buddy, ich brauche jetzt was für 3000 Euro und dann hat er so ein ganz besonderes Wunderkammer-Objekt.
Wow, das ist toll. Um nicht 3000 Euro, sondern um 6000 Euro geht es im Fragebogen bei der Frage, die ich allen hier immer stelle, was machen Sie für Fehler? Machen Sie häufig Fehler? Und Sie haben gesagt, ja klar, sagen alle, aber Sie hatten einen schönen Fehler, müssen Sie erzählen, einer Auktion. Sie wollten etwas erstehen und jetzt sind Sie dran.
Ja, ich wollte was ersteigern und habe da schnell hingeschrieben, 600 Euro. Und dann kam auch die Bestätigung zurück und dann las ich 600 Euro. Und dann habe ich die Rechnung bekommen über 5.800 Euro. Und dann ist mir jetzt aufgefallen, ich habe ja 6.000 eingegeben, in die E-Mail eingetippt. Ja. Und dann musste ich es natürlich kaufen. Ne?
Und was war das für ein Kunstwerk, also ein Bild?
Es war eine gotische Reiseschatulle. Ja, also wirklich ein ganz tolles Objekt, aber was das auch wert ist letzten Endes und was ich zu dem Preis auch schon wieder verkauft habe. Also es war vielleicht kein profitables Geschäft, aber es war was ganz Tolles, wo ich glücklich war, dass es zumindest den Wert dann hatte.
Ja. Aber ärgert man sich in dem Moment nicht?
Ja, man ärgert sich, aber ich bin ja letzten Endes Buchhändler, ja, und Galerist, aber Unternehmer und ich muss ständig entscheiden, ja, nein, Buch rein, Buch raus, Mitarbeiter fragt was, Kunde fragt was. Also das passieren jeden Tag Fehler. Und solange es vielleicht nur 10 sind und 90 richtige Entscheidungen, geht's gut. Ja.
Sie haben gerade gesagt, also es ist so ein bisschen, Felix Jud ist so der Fels in der Brandung, vielleicht auch eine Reise zurück in die Zeit, so wie es mal war, am Neuen Wall, weil am Neuen Wall sind ja auch um sie herum ganz andere Läden, also so inhabergeführte Läden am Neuen Wall gibt's gar nicht mehr so viele. Unger hatten wir neulich hier, Florian Braun. Aber sie machen auch interessante neue Sachen. Würde mich nochmal zum Schluss interessieren. Das eine ist, sie liefern auf Wunsch, das ist eine super PR-Geschichte, sie liefern auf Wunsch per Kajak Bücher aus.
Genau.
Wer nimmt das in Anspruch?
Ja, da wohnen mehr Menschen, als man denkt. Okay. So am Feenteich, Langer Zug, Bellevue, Rondel. Ich will nicht sagen, jedes Haus ist Kunde bei uns, aber schon jedes vierte Haus haben wir einen Kunden. Und das finden die auch witzig, dass da mal ein Buch zum Gartentor, zum Ufer geliefert wird. Und das wird wirklich wahrgenommen. War so eine PR-Idee, ist aber meine beste Idee, glaube ich, hinsichtlich PR gewesen. Und das zeigt auch die Verbindung von Hamburg zur Alster, zur Elbe, zum Wasser, dass das auch noch gar nicht so genutzt wird. Mhm. Ne? Weil ich habe
Sie selber sitzen dann da drin.
Und
ab einem Buch nehmen müssen ein paar mehr Bücher sein.
Ja, ich wohne auch in Winterhude und fahre im Sommer immer mit dem Kajak zur Arbeit.
Stark.
Und da nehme ich die einfach mit. Jetzt im Winter wird es ein bisschen hart. Ne? Also da werde ich dann eher mit Fahrrad weiterhin ausliefern. Aber es ist eine tolle Geschichte.
Und es gibt Silent Nights bei Ihnen. Das heißt, das ist auch lustig, weil man Lesungen kennt man, ne? Aber das sind, sagen Sie selber, es sind Nächte oder Abende, wo sich Menschen treffen und Bücher lesen, aber nicht sprechen.
Genau, man kommt, kann das Handy abgeben, um das endlich mal wegzuhaben, dieses scheußliche Gerät, und dann setzt man sich hin mit den anderen Gästen, die man nicht kennt, und liest gemeinsam sein eigenes Buch völlig still. Man sagt am Anfang schon, was es ist, und am Ende, wenn man will, kann man auch drüber sprechen. Aber 2 Stunden ist man konzentriert, soziale Aufsicht sozusagen, ne? Dann strengt sich auch jeder an. Nicht wie zu Hause, schnell mal einen Kaffee machen, schnell mal ins Instagram gucken. Und das ist ein sehr tolles Modell, was in anderen Städten schon super erfolgreich ist, wo da hunderte junge Leute kommen oder auch ältere Leute. Und in Hamburg, jetzt kommen noch nicht so viele zu uns, so zwischen 5 und 15, aber wir halten da durch und bieten das immer am ersten Dienstag im Monat an.
Cool. Und letzte Frage. Haben Sie was von Taylor Swift gehört? Weil Sie haben, als Taylor Swift hier war, Taylor Swift im 4-Jahreszeiten, glaube ich, war sie, ne?
Ja, sie hat da gewohnt, und dann habe ich einen Brief gebeten, dass der ihr gebracht wird, eine Einladung, weil sie ist auch eine große Lyrikleserin, bezieht sich in ihren Texten ja auf Lyrik. Und das war so der Grund, sie mal einzuladen, weil Karl Lagerfeld war bei uns. Mhm. Eines Tages kam Sting auf einmal, während er hier ein Konzert hatte, rein. Und sie kam dann leider nicht, hat auch nicht geantwortet. Welches der Brief auf Stecken geblieben. Aber nächstes Jahr habe ich schon ein neues Ziel mit Dua Lipa, weil Dua Lipa kommt nach Hamburg, und die ist eine große Book-Talkerin und Book-Podcasterin. Was wir heute machen, macht die wirklich perfekt, über Bücher sprechen mit den Autoren. Internationale Top-Autoren, ist eine super intelligente Sängerin, und das wäre mein Ziel, dass die zu uns kommt.
Haben Sie dann Taylor Swift, was hätten Sie Taylor Swift als Buch empfohlen, wenn sie gekommen wäre?
Die hätte sich frei umschauen können, aber vielleicht wäre es auch der Zauberberg gewesen anlässlich des 100. Jubiläums. Ich glaube, das hätte ich ihr empfohlen. Thomas Mann, der Zauberberg in englischer Übersetzung.
Ich wollte sagen, Englisch, in Deutsch wäre es nicht. Taylor Swift Biografie gibt es aber Ihnen nicht. Wenn Sie jetzt gefragt hätte, haben Sie denn auch eine Biografie über mich? Weil ich erinnere mich damals, als sie in Hamburg war, die großen Buchhandlungen waren voll, da gab es eigene Taylor Swift Tische.
Wir haben eine kleine Musikabteilung, und da haben wir auch Taylor Swift Biografien. Es gibt ja auch einen Comic über ihr Leben. Das hatten wir gerade in den Tagen, als sie hier war, schon auch im Schaufenster. Jetzt steht's noch am Rand, aber haben wir schon auch da.
Allerletzte Frage. Wie viele Bücher lesen Sie denn in der Woche, im Monat, im Jahr?
Also quer in der Woche, ehrlich gesagt, wirklich zwischen 20 und 30. Mal so schnell rein, Stimmung bekommen. Durchlesen ist manchmal hart, ja, da vielleicht 1 in der Woche, ja, aber es ist unterschiedlich. Im Urlaub auch wirklich viel, jetzt vor Weihnachten viele Buchempfehlungsabende, Sachen da eher weniger.
Und Sie haben das letzte Wort, wenn es darum geht, wie viel von welchem Buch gekauft wird, eingekauft wird?
Ja, das macht das Team gemeinsam, wir reden drüber, entscheide ich eigentlich nicht alleine. Zwischen einem und 100 ist alles möglich.
Aber 100 ist dann schon tatsächlich, also so Angela Merkel-mäßig, ne? Da ist man.
Ja, Ecke Heidenreich, da war man sich auch sicher, 100, dass wir das schaffen. Ich meine, wir sind wirklich da, das sind kleine Zahlen, also verkaufen davon 10.000. Aber wir schaffen es, mit guten Titeln bis an die 600 zu verkaufen. Oh. Und das ist immer so das Ziel.
Lieber Herr Eberhard, ich bin gespannt. Sie müssen nochmal wiederkommen in 2 Jahren. Dann sprechen wir darüber, warum Sie sagen, dass Hamburg eine Weltstadt ist. Woran ja,
gerne.
Wo man Zweifel dran haben kann. Vielen Dank.
Ja, danke Ihnen.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Karte erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sichere dir jetzt deine Platinum-Karte und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.